20 Tage noch, 20 Adventstürchen noch, also am Adventskalender. 20 Tage voller Vorfreude oder voller Stress und Hektik. 20 Tage Zeit für Besinnlichkeit oder nur die Sehnsucht danach, dem Ideal von Besinnlichkeit hinterherzuhetzen. 20 Tage noch, dann ist endlich Weihnachten oder dann ist schon Weihnachten. Ganz egal, wie es dir gerade damit geht, dass in 20 Tagen der 24. Dezember ist, du bist heute hier, heute Morgen willkommen am 4. Dezember 2016 in der FEG Körne. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Wir sind willkommen, weil Gott uns willkommen heißt, heute hier. Wir dürfen Gottesdienst feiern, abseits vom Trubel, einfach da sein. Und Gott lädt uns ein dazu, dass wir kommen und ihm sagen, wie es uns geht. Und wie können wir das besser tun, als in einem gemeinsamen Gebet? Ihr dürft dazu gerne aufstehen. Papa. 20 Tage noch bis zu diesem Weihnachtsfest, das für alle Menschen, so scheint es, sehr bedeutsam zu sein scheint. Und wir vergessen aber manchmal, dass diese 20 Tage ganz besondere Tage sein dürfen, bei all dem Hektik und dem Stress, den wir so haben. Uns geht es heute Morgen aber sehr unterschiedlich. Kinder freuen sich vielleicht sehr und die anderen sind vielleicht schon eher gestresst mit dem Gedanken, was noch so kommen wird in den nächsten Wochen. Und alle zusammen, so wie wir sind, so ganz verschieden kommen wir heute vor dich und wollen zusammen Gottesdienst feiern. Und wir brauchen dich dazu, dass wir das schaffen können, dass wir gemeinsam hier sein können, dass wir gemeinsam etwas auch mitnehmen können, jeder Einzelne von diesem Gottesdienst. Und darum möchte ich dich bitten, um diese Einheit, von der du gesprochen hast, Jesus, früher, dass du das willst für uns. Und was die Botschaft ist, dass wir ein Leib sind. Ich danke dir für diesen Gottesdienst morgen und möchte dich wirklich bitten, dass du unser Herzen dafür weit machst. Amen. Ja, ein bisschen mehr verstehen, was das bedeutet, diese 20 Tage noch, das wollen wir heute im Gottesdienst auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich freue mich, dass wir am Anfang mit den Kindern zusammen sein dürfen. Und wir haben uns deshalb entschieden, wir feiern jetzt gleich von Beginn an mit ein paar Liedern Gott. Und ich möchte euch einladen, diese Zeit so zu nutzen, wie du sie gerade brauchst. Es sind ein paar Lieder dabei, die vielleicht eher ruhiger sind, ein paar eher Lieder, wo man sich auch gut bewegen kann. Und mach das, was du brauchst. Dazu bist du herzlich eingeladen jetzt.
Und wir stehen dazu auf.
Und wer von den Kindern hier vorne sich traut, bei dem ersten Lied die Bewegungen einmal mitzumachen, das ist runtergekommen, abgestiegen, der ist ganz herzlich eingeladen, einmal zu mir zu kommen, denn alleine schaffe ich das nicht so gut ohne euch. Also, wer traut sich?
Komm nach vorne, links war eine. Komm.
Runtergekommen, abgestiegen, Erde statt Himmel, da wo wir sind. Runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe, der König wird Kind. Runtergekommen, abgestiegen, Erde statt Himmel, da wo wir sind. Runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe, der König wird Kind. Da wo Streit ist, gibt es Versöhnung. Da, wo Angst ist, Geborgenheit. Da, wo Hass ist, kommst du mit Frieden. Runtergekommen in unsere Zeit. Runtergekommen, abgestiegen, Erde statt Himmel, da wo wir sind. Runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe, der König wird Kind. Da wo Schmerz ist, gibt es Erlösung. Da wo Not ist, Sicherheit. Da wo Leid ist, heilst du die Wunden. Runtergekommen in unsere Zeit. Runtergekommen, abgestiegen, Erde statt Himmel, da wo wir sind. Runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe, der König wird Kind.
Kommt er ganz arm daher.
völlig unscheinbar. Gott kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, in der unten und oben so viel zählt. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, kommt er ganz leise daher. Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Gott kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah. Den Himmel verlassen, um hier auf der Erde zu sein. Tausch die Lieder der Engelschöre gegen das Staunen der Hirten ein. Wie einer von Millionen von Menschen ist der Gott, der Raum und Zeit in Händen hält. Bist als hilfloses Kind geboren und veränderst doch den Lauf der Welt. Wie ein Stern, der uns wegweist, wie ein Licht, das uns leuchtet, wie ein heller Schein in der Dunkelheit. Lebst du mitten unter uns, bist du mitten unter uns. Bist du mitten unter uns?
Wir lesen jetzt gemeinsam den Psalm 91 im Wechsel mit den Kindern. Die eingerückten Verse liest die Gemeinde.
Okay. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen.
Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen.
Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor Gefahren des Tages.
Vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am Leben tragt.
Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen.
Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim Höchsten Schutz suchst,
denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst.
Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten. Wilde Löwen und Schlangen wirst du mit den Füßen niedertreten.
Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen.
Ich will ihm mein ganzes Leben schenken und ihm meine Hilfe erfahren lassen.
Tage noch. Das bedeutet aber auch noch etwas anderes. Das bedeutet nämlich auch noch zwei Kerzen auf dem Adventsbesteck. Hier sind zwei Kerzen an. Zwei fehlen noch. Wer von euch, vielleicht auch von euch Kindern, kann mir denn sagen, was es überhaupt mit diesem Adventskranz auf sich hat? Warum macht man denn Kerzen an? Wozu sind die da? Was sagen die einem? Ich komme mal vorbei, wenn du dich melden magst. Gib mal einen Tipp ab.
Damit es immer heller wird, weil Jesus soll auch das Licht darstellen.
Ah, ja, genau. Damit es immer heller wird, immer näher an seinen Geburtstermin ran. Ne? Und weiß auch noch irgendjemand von euch, was Advent eigentlich heißt? Hat jemand schon mal gehört, was Advent heißt? Oder welche Sprache das ist? Du hast wieder vergessen. Ja, hier, kommt ein Tipp.
Advent ist ein griechisches Wort.
Ein griechisches Wort? Ich glaube, ein, ja, fast so ähnlich, ein lateinisches Wort.
Ach ja.
Aber was heißt es denn nochmal? Bei den Größeren, wisst ihr das?
Nein.
Nein? Wirklich nicht? Überleg nochmal, hier ist ein Tipp.
Ankunft.
Ankunft, genau. Ankunft heißt das. Sehr spannend. Was kommt denn da an? Wir haben schon gehört, das Licht wird immer heller. Wahrscheinlich, weil dann Jesus ankommt. Ne, hast du gesagt, Jesus das Licht. Das macht schon mal Sinn. Damals ist Jesus dann als Mensch auf die Erde gekommen. Daran erinnern wir uns heute. In der Adventszeit immer wieder. Und eine Sache ist aber spannend und damit werden wir Erwachsenen uns nachher noch ein bisschen mehr beschäftigen. Ankunft, das bedeutet ja nicht nur erinnern an das, was vor 2000 Jahren war und was für uns wichtig ist, weil Jesus heute noch lebt, sondern wir glauben daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird auf die Erde und dann nicht wieder wie in einem Stall geboren wird, sondern dass wir alle dann mit ihm zusammen im Himmel sein werden. Dass er kommt und sagt, ihr seid herzlich eingeladen, zu mir zu kommen. Ich habe eine Wohnung schon für euch bereitet. Und an das erinnern wir uns dieses Jahr auch oder jedes Jahr, wenn wir Advent feiern. Es ist nicht nur das Erinnern an das, dass Jesus gekommen ist, sondern dass er noch einmal kommt und dass sich dann noch mal alles verändern wird für uns. Aber nicht nur Jesus kommt bald, sondern ihr Kinder, ihr wart letzte Woche auch irgendwo, wo ihr erwartet worden seid, wo ihr angekommen seid, wo jemand auf eure Ankunft gewartet hat. Fällt jemandem was ein, wo ihr erwartet wurdet? Wer hat eure Ankunft erwartet?
Im Altenheim.
Ihr wart im Altenheim, genau. Da haben wir letzte Woche schon an euch gedacht. Und ich bitte jetzt mal Thilo nach vorne und alle Kinder, die da waren. Alle Kinder, die da waren, dürfen nach vorne kommen. Nur, dass wir mal sehen, wer alles da war. Wer war letzte Woche mit im Altenheim? Genau, traut euch mal nach vorne. Wir wollen mal ein bisschen hören davon, wie es war. Hallo Thilo, guten Morgen. Genau.
Morgen, hallo. Ja, wir waren eine kleine Anzahl, also kleiner als das Jahr zuvor, aber ein bisschen mehr waren wir schon. Aber vielleicht trauen sich heute früh auch nicht alle nach vorne. Es sind ja auch ganz schön viele da. Ja.
Ja, erzähl doch mal, ihr wart im Altenheim.
Wir waren im Altenheim, genau. Wie wir das seit letztem Jahr schon mal gemacht haben. Der Stefan hat das angekurbelt, sag ich mal. Wir wurden wirklich heiß erwartet. Auf vier Stationen. Ich war mit Markus und an der Gitarre waren wir auf der dritten Station, die grüne Gruppe. Da sind ganz viele Grüne schon, Jungs hier vorne. Super, guten Morgen. Ich sag mal, Hendrik, wir zwei sind ja auch in manches Zimmer reingegangen. Wie war das für dich?
Toll.
Und wir sind nicht mit leeren Händen da reingekommen, in die Zimmer auch dann, nach dem Singen. Was haben wir dabei gehabt? Weißt du das noch? Oder ich frage mal Marc.
Wir hatten so Lebkuchenkerzen.
Hm. Richtig. Also die habt ihr gebastelt, ne, im Kindergottesdienst. Ich war nicht dabei, deswegen sage ich, habt ihr gebastelt. Und wie viele Kerzen waren das hier? Ich frage einfach mal Carsten, weißt du das?
Weiß ich nicht.
Nee, ich auch nicht, aber dir.
140.
140. Das. Also es waren wirklich ganz viele Kerzen. Und auf den Etagen saßen dann die alten Leute und auch in den Zimmern lagen sie noch zum Teil, wenn sie nicht kommen konnten, uns zu begrüßen. Und dann haben wir losgelegt. Wir haben vier Lieder gesungen und Das Schönste fand ich eigentlich, wenn alte Menschen, wenn da eine Frau saß, die eigentlich ganz steif da saß und eigentlich nicht wusste, was denkt die eigentlich. Aber wenn die dann auf einmal anfängt, so vorsichtig ihre Hände zu klatschen, dann hat mich das wirklich bewegt und ich fand es toll, dass etwas von dem Licht, was wir in Dortmund sein möchten, dass wir das einfach ins Altenheim auch gebracht haben, ja. Also sie hatten da schon dekoriert, aber ich glaube, wir haben einfach dafür auch gesorgt, dass wir ein Stück weit ja, die Weihnachtsbotschaft, die Adventsbotschaft mitgebracht haben. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, und zwar, den Josia sehe ich jetzt nicht hier, der ist auch da, Josia. Und der hatte nicht besonderes Glück. Und ich frage mal jetzt weiter da drüben, was für ein Glück hatten wir denn, Jessica? Du weißt nicht. Marlina, weißt du, was für ein Glück haben? Theo, weißt du, was ich meinen könnte? Also, wenn ich an Josia denke, der hatte sich so gefreut. Du weißt es nicht, Jan weiß es, okay.
Wir haben Schoko-Nikoläuse gekriegt.
Genau. Genau. Sie haben sich auch bedankt und wir haben Schoko-Nikoläuse bekommen. Und genau, euch haben wir ein Foto mitgebracht. Und ja. Wir haben gesungen, das ist auch nochmal ein kleiner Aufhänger. Wir wünschen uns noch Musikanten, Leute, die nicht professionell Musik machen können, aber die gerne und fröhlich mitsingen in der kleinen Kigo-Band. Einfach mal einen Sonntag mitgestalten. Da wünschen wir uns einfach auch noch Leute, die sich melden, bei Stefan oder bei jedem anderen aus dem Kigo. Dankeschön.
Ja, ich denke, einmal einen großen Applaus für euch. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir uns die Zeit nehmen, dorthin zu gehen und mit anderen Menschen in allen Generationen Gemeinschaft zu haben. Ja, und jetzt wollen wir euch gerne, jetzt seid ihr vielleicht auch schon gespannt, was es sonst noch heute für euch gibt. Und deswegen singen wir jetzt noch das Segenslied und wir stehen dazu auf und bilden so eine Segensbrücke für euch, durch die ihr wirklich rausgehen könnt, dass ihr wisst, dass wir weiterhin an euch denken. Noch nicht so schnell. Genau, halt, wartet. Stopp.
Segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe ist. Verlasse dich darauf, seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Und passe auf dich auf, er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich
Liebe Gemeinde, zweiter Advent und doch wieder eine Predigt zum Römerbrief. Einige lachen schon und ich wurde auch gefragt, Mensch, Advent und dann wieder Römer. Tatsächlich, so ist es. Römer 14, 1-12. Aber ich hoffe, dass unterwegs uns deutlich werden wird, dass dieser Text doch ganz gut gerade zum Advent, also zu der Zeit, wo wir auf die Ankunft Jesu warten, passt. Und ich lese den jetzt einmal vor, Römer 14, 1 bis 12. Ihr könnt den Text auf den Manuskripten verfolgen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur Pflanzenkost. Wer Fleisch isst, soll die anderen nicht verachten, aber wer kein Fleisch isst, soll die anderen auch nicht verurteilen, denn Gott hat sie ja in seine Gemeinschaft aufgenommen. Wie kommst du dazu, den Sklaven oder die Sklavin eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Es geht nur ihren Herrn etwas an, ob sie stehen oder fallen. Sie werden aber stehen bleiben, denn ihr Herr hat die Macht, sie aufrechtzuhalten. Die einen beachten an bestimmten Tagen besondere Regeln. Für die anderen sind alle Tage gleich. Es kommt nur darauf an, dass jeder nach seiner festen Überzeugung handelt. Wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus. Auch wer alles isst, tut es für den Herrn, denn er dankt ja Gott für das, was er isst. Und auch wer nur Pflanzenkost isst, tut es für den Herrn und dankt Gott dafür. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle Tote wie Lebende. Warum verurteilst du dann deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und vor ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja: So gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von sich für sein eigenes Tun sich verantworten müssen. Ihr jungen Leute da drüben vom BU habt wahrscheinlich nicht so genau zugehört, aber eine Frage. Ist ja auch ein langer Text. Da ist von diesen Festtagen die Rede. Habt ihr eine Idee, was solche Festtage sein könnten? Was haben wir denn heute für einen Tag? Das ist eine ganz schwierige Frage. BU, drittes Semester. Heute ist Sonntag, sehr richtig. Also ein besonderer Tag, ein Festtag, den wir heute feiern. Und warum seid ihr hier? Was? Weil ihr in den Gottesdienst sollt. Genau, also eine Regel, die ihr einhaltet. Genau das ist hier das Thema in diesem Text. Warum hält man solche Regeln ein? Die einen halten Festtage an und die anderen sagen, nee, halte ich mich nicht dran. Da merken wir, so ganz fernab von uns ist dieser Predigttext nicht. Vielleicht sagt aber auch jemand, ich bin am Sonntag hier, weil ich an diesem Sonntag, an diesem ganz besonderen heute, den Advent feiere, also die Ankunft des Herrn Jesus Christus, mich darauf vorbereite. Und quasi jeder Sonntag erzählt ja, das ist sein Sinn, von dem wiederkommenden Herrn, auf den hin wir leben. Auf den hin, dem entgegen wir leben. Genau wie es hier in diesem Text heißt, nämlich, der ist ja von den Toten auferstanden. Früher wurde der Sabbat gefeiert bei den Juden, also nicht der Sonntag. Warum wurde der Sabbat und nicht der Sonntag gefeiert? Einfach, weil Christus war noch nicht auferstanden. Und nachdem der Glaube an seine Auferstehung in der Gemeinde Jesu bekannt war, feierten sie den Sonntag. Und deswegen sind wir heute Morgen alle hier. Advent. Es gibt viele Adventlieder, die wir singen. Und eins heißt, was ich gerne singe: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Ein typisches Adventlied. Wie soll ich dir entgegengehen? Wie soll ich mich auf dein Kommen vorbereiten? Und genau darum geht es hier auch in diesem Predigttext, nämlich, ja, wie machen wir das denn? Wie empfangen wir den Herrn denn? Wie gehen wir ihm denn entgegen? Und da gab es in Rom Leute, die sagten, wir sind den alttestamentlichen Satzungen, den alttestamentlichen Geboten verpflichtet, auch als Christen. Und da waren andere in Rom, die sagten, nein, diese alttestamentlichen Ordnungen haben für uns nichts mehr zu bedeuten. Andere in Rom sagten, die Griechen, also die griechische heidnische Umwelt, die hat ja auch ihre Festtage und ihre Gebräuche. Und dazu essen sie Fleisch, das sie ihren Götzen opfern. Und das können wir unmöglich mitmachen. Hier eröffnet bald Aldi. Ich weiß nicht, ob die eine Fleischtheke haben werden. Wahrscheinlich nur Verpacktes. Aber die Menschen damals in Rom hätten nichts aus dieser Tiefkultur rausgenommen. Die hätten immer gesagt, wer weiß, vielleicht ist das ja ein Fleisch, das bei einer Götzenopferzeremonie verwandt wurde. Und das Frischhaltedatum interessiert mich überhaupt nicht. Ich esse dieses Fleisch ganz grundsätzlich nicht. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer unter euch hier auf dem Veganer-Trip ist, dann glaube ich, mittlerweile habe ich den Eindruck, ich bin der Einzige, der noch normal isst. Essen spielt also eine ganz wichtige Rolle, auch in unserer Zeit. An Essen kristallisiert sich etwas, heute natürlich beim veganen Essen nicht so sehr aus religiösen Gründen, obwohl es auch das gibt. Aber damals war diese Frage für die Menschen ganz, ganz spannend. Ist Fleisch zu essen erlaubt? Welche Feiertage sind Pflicht? Stehen hinter griechischen Festtagen irgendwelche finsteren Mächte? Und wir würden heute vielleicht ganz andere Fragen stellen, wie gibt es ethische Mindeststandards, Mindestanforderungen für Gemeindemitgliedschaft? Wie hältst du es mit dem Geld? Wie mit der Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen? Wir fragen heute, wo beginnt Partnerschaft und wo Ehe? Und darf wer in Partnerschaft lebt, Gottesdienst mitgestalten oder nicht? Was darf jemand überhaupt tun in der Gemeinde und wer darf was nicht tun? Welche Familienformen sind nicht nur hinzunehmen, sondern sogar gleichberechtigt? Wie viel Mitarbeit soll von jedem Gemeindemitglied erwartet werden? Wie viel darf erwartet werden? Wie oft darf ich im Gottesdienst fehlen, euer Thema? Wie selten die Gemeindeversammlung besuchen, die Mitgliederversammlung? Wie viele Stunden Ostergarten sind zu leisten? Und darf ich gar nicht dabei sein? Wer betet genug? Muss jeder in einen Hauskreis? Wie viel Bibellesen ist angemessen? Ihr merkt, ich könnte fast unendlich weiterfahren. Viele Fragen, die uns heute so beschäftigen und wo wir nicht die Bibel aufschlagen können und sagen, da steht doch, mach den Ostergarten. Oder da steht doch, schenk da hinten den Glühweinpunsch aus, wenn Aldi eröffnet. Findest du nirgendwo in der Bibel. Also soll ich dabei sein oder sage ich, lass andere ausschenken? Ich kaufe eh nur bei Lidl. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Oder mit einem anderen Lied, das wir am Ende des Gottesdienstes singen werden. Macht hoch die Tür, macht weit die Tore, denn der Christus, der Herr, zieht ein. Wie soll ich dich empfangen? Wie weit soll ich mein Tor aufmachen? Jeder nach seiner Fasson, so habe ich die Predigt überschrieben. Und Paulus hielt dafür, es soll in der Gemeinde keinen Streit geben, aber es gibt Verschiedenheit. Die gegeneinander stehenden Überzeugungen in Rom, habe ich beschrieben, die sind deutlich. Und in Rom mussten sich nicht die Freien fürchten, dass ihnen der Glaube in der Gemeinschaft der Gemeinde abgesprochen wurde, sondern die im Glauben Schwachen mussten sich fürchten. Das kann und das ist unter anderen Gemeindevoraussetzungen, kann das auch ganz anders sein. Sind die Schwachen in der Mehrzahl einer Gemeinde und geben sie mit ihrem Verhalten, Reden und Denken den Ton an, dann liegen die Dinge anders herum. Der Auftrag des Paulus an die Christen bleibt aber der gleiche. Denn die Gemeinde ist für Starke im Glauben und Schwache im Glauben gleicherweise da. Es geht um mehr als um verschiedene Gedanken, Vorlieben, Erkenntnisse oder Bildung. Denn jeder der Angesprochenen, stellt Paulus fest, handelt aus Glauben. Und deswegen kommen wir an dieser Frage, die, von denen ich eben so ein paar in unserer Gemeinde aufgerissen habe, kommen wir gar nicht weiter, wenn wir jetzt diskutieren über Vorlieben, Erkenntnisse und so weiter. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Und so weiter. Heillose Diskussionen erwachsen daraus und sie kommen zu keinem Ziel. Man findet kein gemeinsames Ergebnis. Vielmehr fühlt sich jeder in seiner Meinung bestätigt. Jetzt erst recht, lautet dann das Motto. Aber wir merken auch hier im 14. Kapitel des Römerbriefes geht es um eine theologische Grundfrage, eine Grundfrage, die wir jetzt nicht nur vom Gefühl her beantworten können, sondern darüber müssen wir nachdenken. Es genügt nicht, die unvermeidbaren Konflikte durch persönliche Freundlichkeiten und Anerkennung der guten Absicht zu entschärfen, sondern Paulus sieht, wer sich innerlich oder äußerlich von dem trennt, den Gott in die Gemeinde gestellt hat, wer sich also innerlich von seinem Glaubensbruder, seiner Glaubensschwester trennt, den doch Jesus in die Gemeinschaft gerufen hat, der überschreitet eine Grenze, die gezogen ist und die für alle gilt. Denn es gilt ja nur einen Richter, diesen Weltenrichter Jesus Christus, der kommen wird und vor dem jeder von uns einmal erscheinen muss. Das heißt, niemand wird nach eigener Fasson gerecht, aber jeder glaubt auf ganz eigene Weise. Entscheidend, sagt Paulus, ist der eine Herr, auf den sich der gemeinsame Glaube richtet und von dem her der Glaube geschenkt wurde. Aus ihrer persönlichen Glaubensüberzeugung heraus werfen die Starken und die Schwachen und die Schwachen den Starken, jeweils also dem Kontrahenten, mangelnde Erfüllung oder gar Verletzung der göttlichen Ordnung oder der göttlichen Freiheit vor. Die Parole vom völligen Gehorsam, die wir manchmal unter uns auch in der Gemeinde hören, das heißt dann, wir leben völlige Hingabe an Jesus, entschiedene Nachfolge, völliger Gehorsam, radikale Nachfolge. Der Begriffe gibt es unendlich viele und offen bleibt immer, was heißt das denn jetzt? Was heißt diese Parole völligen Gehorsams in Rom? Die Parole vom völligen Gehorsam und der christlichen Freiheit, also das ist das Gegenbild dessen, wir sind völlig frei. Sie sagten, uns ist alles erlaubt, in Korinth sagten sie das. Diese beiden Positionen rangen in der Gemeinde Jesu von Anbeginn miteinander und das ist heute nicht anders. Beides lässt sich theoretisch sauber unterscheiden, aber in der Wirklichkeit überschneidet es sich laufend. Und das macht das Gespräch untereinander und die Diskussion so schwierig, dass der Paulus davon abrät. Weil es um den Glauben geht, genügt und hilft hier wechselseitige Toleranz nicht. Jeder nach seiner Fasson bewirkt keine Klärung, keinen Frieden, kein wirkliches Miteinander. Wenn es im Kern um Glaube und damit um Zugehörigkeit zu Christus oder Trennung von Christus geht, dann ist Toleranz der falsche Begriff. Und darum genügt es auch für uns nicht zu sagen, der eine so und der andere so. Darin, sagt Paulus, liegt der Kern der Trennung, der stillen Verurteilung. Das hat immer das Geschmäckle von, na ja. Die Gabe des Glaubens, die jedem Christen lebt, darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist Anliegen des Paulus. Jeder soll sein Verhalten so ordnen, dass es nicht von der Gemeinschaft trennt, sondern in sie hineinstellt. Der Verzicht auf nicht endende Erörterungen ist dafür der Weg. Denn es geht um den einen Glauben, aber es gibt Starke und Schwache im Glauben. Paulus versucht, die Starken und die Schwachen zusammenzuhalten. Die Starken kritisiert er nicht wegen ihrer Freiheit. Auch denen, die nur Gemüse aßen, sprach Paulus aber den Glauben ebenfalls nicht ab. Die Starken und Schwachen tadelt er nicht, Denn ganz bestimmt haben sich beide Gruppen, die im Glauben starken und auch die im Glauben schwachen, gar nicht für schwach gehalten. Und das ist heute genauso. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand im Glauben sagt, ja, ich erhalte mich an bestimmte Regeln, ich enthalte mich vielleicht das Essen vom Blutwurst, weil ich einen schwachen Glauben habe. Habe ich noch nie gehört. Was ich öfters schon mal gehört habe, ist, dass Leute sagen, ich habe starken Glauben und deswegen brauche ich nicht und tue ich nicht. Aber niemand hält sich tatsächlich für im Glauben schwach. Das scheint für uns sowas ganz, na, also alles, aber das nicht. Haben wir eben ja auch gesungen. Das Jesuskind wird klein und schwach und wir wollen stark sein. Vielmehr ihre Stärke erkannten die Schwachen ja gerade darin, dass sie sich an die Regeln hielten, die sie für uns verzichtbar in der Nachfolge Jesus anschauten. Ein Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel gehörte ebenso dazu wie die Beachtung und die Unterschiede von Feiertagen. Und weil sie das eben beachteten und sich daran hielten, deswegen hielten sie sich für im Glauben besonders konsequent. Hielten sich also selber für im Glauben stark. Umgekehrt waren sich die Starken ebenfalls ihres Glaubens gewiss. Sie wollten sich nicht abermals oder neu den Vorschriften der anderen, der Schwachen, unterwerfen. Das hätten sie, wie die Schwachen unter anderen Vorzeichen, als Verrat am eigenen Glauben empfunden. Als Aufkündigung ihrer Jesustreue. Die Freiheit der Starken und die Gebundenheit der Schwachen waren also beides gleicherweise Frucht ihres Glaubens. Und es war nicht ein Ausdruck des Mangels an Glauben und auch nicht ein Ausdruck des Mangels an Liebe zu Jesus. Die einen bewegten sich in der heidnischen Umwelt ohne jede Furcht und Berührungsängste. Paulus selbst zählt sich dazu. Er kann sagen, ich bin im Jude ein Jude und im Grieche ein Grieche geworden. Völlig frei. Für andere war das ein absolutes No-Go. Aber beide tun dies in der inneren Verpflichtung Jesus gegenüber. Ihrem Herrn wollen sie treu sein, ihm nachfolgen. Der Schwache verurteilt die Freiheit des Starken als sündige Ungebundenheit. Und der Starke wirft dem Schwachen vor, du setzt das Erlösungswerk Jesu außer Kraft. Und beide irren darin. Denn das Gericht über den Glaubensstand eines anderen ist eine Anmaßung. Deine Glaubensgeschwister, der jetzt gerade neben dir sitzt, gleich wie er es mit den Festtagen diesen oder jenen Regeln hält und mit dem Ostergarten, der jetzt gerade neben dir sitzt, wartet nicht auf deine Beurteilung oder deine Vorurteilung, sondern der steht wie du allein vor seinem Herrn. Dinge oder Speisen sich enthalten oder es mit Dankbarkeit und Freude essen. Paulus zeigt uns jetzt einen ganzen anderen Weg, in dem wir gehen können und auf dem uns etwas deutlich werden kann. Das Gericht über den anderen, also über den Glauben des anderen, steht uns nicht zu. Sondern in unserem Handeln muss sich zeigen, was aus dem Herzen geboren ist. Und wenn dies deutlich wird, so ist es klar, dann ist jeder Ruhm, also jede eigene Prahlerei, ob so rum oder so rum, ausgeschlossen. Auch ein altes Kirchenlied, darin heißt es, Christus allein ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Klingt unheimlich antiquiert, ist aber absolut wahr. Christus allein ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Nicht mein Tun, nicht meine Leistung, nicht mein Ansehen in der Gemeinde, sondern er. Das, was er für mich getan hat. Und aus jedem anderen Urteil über den Mitbruder, die Mitschwester, wächst Überheblichkeit. Doch wer bist du, fragt Paulus, dass du deine Mitchristen richtest. Und jetzt noch einmal, gilt also jeder nach seiner Fasson? Keineswegs. Was gilt, ist nur ein, vielleicht sagen wir jetzt mal, Fashion. Es gibt nur eine Fashion, also nur ein neues Kleid, in das für uns alle geschneidert wurde. Und dieses neue Kleid, in das du hineingetauft bist, mit dem Glauben an Jesus Christus und mit der Taufe, die du empfangen hast, dieses eine neue Kleid hat dir Christus geschenkt. Und das trägt unterschiedslos jeder, der sich auf ihn verlässt. Darum ist Paulus frei zu sagen, lebe deinem Herrn, wie du es für richtig erkannt hast. Lebe für ihn und nicht für andere. Aber damit ist das Thema immer noch nicht erledigt. Also wir stehen alle in einer Nachfolge, aber wie klärt sich in dieser Nachfolge Jesu das Wollen und das Müssen? Eine Nachfolge, aber wollen statt müssen. Paulus selber kannte keine heiligeren Tage und weniger heiligere Tage. Wenn das ganze Leben Gott gehört, ist jeder Tag ein einmaliger Tag. Nicht allein deswegen, weil er nie wiederkehrt, sondern weil er uns näher an die Auferstehung und das Erscheinen Christi heranführt. Paulus sagt also, jeder Tag, der heutige, der morgige, der gestern war, bringt dich ja dem Advent des Christus, des wiederkommenden Herrn näher. Und deswegen ist jeder Tag kostbar. Und deswegen kann man das Christsein nicht vertagen auf den Sonntag oder Sabbat oder den biblischen Unterricht oder auf sonst was immer. Der Advent erinnert uns daran, es kommt darauf an, unser Tun und Lassen aus fester, entschlossener Gewissheit und Überzeugung zu tun an jedem neuen Tag. Und dann ist unselig, wenn wir tun, was wir eigentlich ablehnen, für falsch halten oder unterlassen, was wir eigentlich als gut und richtig ansehen. Dann kämpfst du gegen dich selbst, dann unterhältst du deinen Glauben und deine Zuversicht auf Jesus dadurch, dass du dich selber nicht ernst nimmst. Damit untergräbst du deinen Glauben. Es kann also sein, dass du ganz mutig sagst, ich halte dies und das und jenes zwar für falsch, aber das halte ich nur deswegen für falsch, weil wenn ich selber diesem Maßstab gerecht werden wollte, würde ich darunter zusammenbrechen. Mit anderen Worten, du siehst es eigentlich als richtig und geboten an, aber du versuchst daran vorbeizukommen, indem du sagst, ist gar nicht so ernst zu nehmen. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich das tue, habe ich eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, aber ich bin ja frei im Glauben, also tue ich es trotzdem. Und doch fühlst du in dir diese tiefe Unsicherheit. Und Paulus sagt, das zeigt sich darin, ob du für das, was du da tust oder das, was du lässt, Gott danken kannst oder nicht. Das ist das Prüfungskriterium. Und wenn du für deine Freiheit nicht Gott dankbar bist von Herzen, dann bist du eben nicht frei, sondern unfrei. Und dann folge dieser Gebundenheit deines Herzens. Und andersherum hast du große Not, damit dieses und jenes zu tun, zu essen, zu trinken und zu denken. Und du überspielst deine Skrupel und schwimmst weiter heraus, als dein Glaube dich eigentlich trägt, dann hast du deine Gebundensein überschritten und bist weitergegangen, als es für dich gut ist, und auch darin kannst du Gott nicht mehr Dank sagen. Paulus nimmt also den inneren Konflikt der Starken wie der Schwachen ernst und er sagt, wo kein Glaube ist, kein letztes Verlassen auf Christus, da ist auch kein wirklicher Dank. Deswegen kann er den Spitzensatz sagen, alles, was im Glauben genossen wird, ist ohne Sünde. Und alles, was nicht im Glauben und Dankbarkeit genommen wird, das ist Sünde. Die Liebe zum Herrn soll uns bei allem also leiten und führen. Sie macht uns deutlich, dass es nicht um ein Müssen geht, sondern um unser Wollen. Manchmal hört man in der Gemeinde diesen Kampfsatz, würde ich fast sagen, wir müssen nichts tun. Wir müssen nichts tun. Das stimmt. Um erlöst zu werden, müssen wir nichts tun. Aber dieser Satz bringt Starke und Schwache im Glauben oftmals auseinander. Richtig ist er dennoch, sofern dies wir müssen nichts tun, keinesfalls bedeutet, dass wir auch nichts tun wollen. Es gibt einen Unterschied zwischen müssen und wollen. Und der Satz, wir müssen nichts tun, heißt längst nicht, wir wollen nichts tun. Wenn das identisch wäre, dann wäre er tiefst grottig falsch. Wir müssen also unterscheiden zwischen wollen und müssen. Und das sieht sich und zeigt sich an der Tat und nicht im sichtbaren Erkennbaren. Das zeigt sich in der Überzeugung, aus der heraus du etwas tust oder lässt. Weder der Starke noch der Schwache muss etwas tun. Von Gottes Geist geleitet werden sie aber beide etwas tun, nämlich aus Liebe zu ihrem Herrn. Und deswegen ist dieses sich gegenseitig Verdächtigen ein absolutes Unding für Paulus. Denn es geschieht ja aus Glaube. Du musst nicht, aber du willst. Und aus diesem Wollen heraus, um Christi willen geboren, ist Paulus das Handeln des Starken, der Glaube des Starken und des Schwachen recht. Zum Schluss, ein Herr aber im Leben und Sterben. Keiner sucht den Zweck und Sinn seines Lebens bei sich selbst. Jeder braucht sein Leben mit allem, was er tut, für den Herrn. Ob wir also die Welt genießen oder ihr entsagen, beides trennt gleichermaßen von Christus, wenn wir mit beidem nur uns selber dienen wollen. Dass wir Christus gehören, bringt in die Entsagung ebenso wenig Genuss, Zuversicht, Freude und Freiheit rein, wie in die Freiheit, alles zu tun. Aber die Botschaft des Advent, heute steht es auch in der Losung, ist eben die Freude, ist die Hoffnung, ist die Dankbarkeit. Mögen wir unser Leben noch so unterschiedlich gestalten, uns allen ist eines gemeinsam, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Leben tun wir und sterben werden wir auch. Das haben wir gemeinsam. Wenn uns aber selbst das von Christus nicht trennen kann, fragt Paulus, wie kann uns dann irgendetwas anderes von ihm trennen? Wie kann dann irgendetwas anderes zum Unterscheidungskriterium werden, dass die einen aussortiert und die anderen dürfen bleiben? Im Leben und im Sterben gehören wir dem Christus. Und dann sind wir, ob stark oder schwach im Glauben, frei oder gebunden, beide, alle Eigentum unseres Gottes. Und wer dem Gericht Gottes entgegengeht, der richtet seinen Blick besser auf sich selbst als auf den anderen. Strecken wir uns daher nach der Dankbarkeit Christus gegenüber aus und dann folge ihm. Prüfe dein Eigentum und Handeln, deine Freiheit und dein Gebundensein, ob du es wirklich mit innerer Dankbarkeit tun kannst oder mit schlechtem Gewissen oder mit Druck. Wenn du über dem, was du nimmst oder über dem, was du lässt, Gott nicht preisen kannst, wenn du nicht mit einem frohen, dankbaren Herzen Gott darin lobst, wenn du dich Christus nicht in Dankbarkeit im Gehorsam gibst, sondern nur noch im Gehorsam um Pflichterfüllung, dann hast du den Wert des Christus noch nicht erkannt. Aber du und ich, wir gehören dem Christus, dem einen Herrn, meinem Herrn und deinem Herrn. Und der kommt uns beiden im Advent entgegen, dir und mir. Und das ist es, was uns eint, über alle Unterschiede hinweg. Und davon handelt auch das Lied Tochter Zion, das wir jetzt singen, Freue dich.
Wir sind international. Jeder, der das Gottesdienstblatt sich schon durchgelesen hat, kann das sehen. Wir als Gemeinde sind international und wir werden immer internationaler. Und mich bewegt das, als ich das durchgeschaut habe und gemerkt habe, da tut sich etwas. Das bedeutet für uns auch, Licht in Dortmund zu sein. Das bedeutet auch, uns dem bei all dem Verschiedenen, was wir uns draußen begegnet, zusammenfinden und sagen, wir wollen eins sein, wir wollen uns dem Christus hinstrecken. Und ich möchte ein paar Sachen aufführen, die einfach zeigen, dass wir so international sind. Und zwar habe ich gehört, dass das Café Global letztes Mal noch voller besucht war als vorher und das freut uns sehr. Und wir würden uns freuen, oder wenn ihr einfach sagt, wir wollen auch mal vorbeischauen, Dienstag um 15 Uhr im Café Q, oder wenn ihr jemanden wisst, der noch ein bisschen besser Deutsch lernen möchte, dass ihr dort mit ihm gemeinsam hinkommt und dass ihr da einfach eine Gemeinschaft erleben könnt. Genauso findet sich auf dem Gottesdienstblatt wieder die Möglichkeit, am internationalen Gesprächsabend teilzunehmen, Donnerstag, 8. Dezember um 19 Uhr im Stern im Norden. Vielleicht warst du noch nie dort oder weißt einfach auch nicht, wie das ist, wenn man sich mit anderen Kulturen auseinandersetzt. Es gibt gerade, finde ich, im Advent die Chance, Neues auszuprobieren, auch wenn wir viele Termine haben. Guck doch mal, was da für dich dabei sein kann. Eine dritte Sache, die man hier drauf findet, und auch das hat mich sehr gefreut, ist, dass es eine Fortbildung gibt, einen Seminartag mit Team F zum Thema Kinder stark machen für die Zukunft. Was kann das bedeuten? Was brauchen unsere Kinder hier? Und das ist toll, dass die Gemeinde in Lünen das anbietet, dass das nicht nur auf deutscher Sprache stattfinden kann, sondern ins Arabische übersetzt wird. Auch da kann es sein, dass du entweder sagst, ich bin selber gerade in der Situation und denk, Mensch, meine Kinder, wie will ich sie groß bekommen? Oder dass du wieder jemanden kennst und sagst, hey, lass uns doch da gemeinsam hingehen, Gemeinschaft haben. Über Karin Haddad ist es möglich, mehrere Informationen zu bekommen, aber es liegt auch hinten ein schönes Blatt aus, auch auf arabischer Sprache, was das genau bedeuten kann. Stattfinden tut das am 17.12. von 10 bis 17 Uhr in Lünen. Und Kinder stark machen für die Zukunft, ein Seminartag mit Team F. Herzliche Einladung, auch dazu einzuladen. Wir sind nicht nur international, wir sind auch bunt. Wir sind viele verschiedene Generationen, wir sind ganz verschieden, das haben wir in der Predigt ja auch schon gehört. Und es freut mich, ansagen zu können, dass nächste Woche um 10 Uhr einfach ein Gottesdienst wieder mit Abendmahl stattfindet, der uns das auch zeigen kann, dass wir ein Leib sind und dass wir zusammen in aller Verschiedenheit, gerade in der Zeit, wo Menschen sagen, du musst so oder so sein, zusammen uns finden. Und am 18. Dezember ist noch so eine Möglichkeit, Menschen mitzubringen, aber auch gleichzeitig zu bekennen, wir sind unterschiedlich in der Gemeinde und wir haben auch unterschiedliche Gottesdienstformen dafür gefunden. Und zwar findet da der etwas andere Gottesdienst wieder statt. Ich finde das enorm, dass es jetzt so schnell wieder einen Gottesdienst gibt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir im Gebet bedenken können, dass die Kraft für die Mitarbeiter da ist, diesen Gottesdienst vor Weihnachten noch auf die Beine zu stellen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich, ist das Thema. Und gerne gebe ich diese Erinnerung weiter, dafür auch mit zu beten, dass die richtigen Leute vor Weihnachten sich einladen lassen, ab 16 Uhr hier vorbeizukommen. Aber auch, dass die Mitarbeitenden die Kraft haben und die Weisheit haben, was diejenigen, die kommen, auch brauchen. Ich habe noch ein anderes, solch ein Gebetsanliegen. Und zwar freue ich mich draußen, ich kann sie schon sehen, wenn ihr euch umdrehen würdet, würdet ihr sie auch sehen. Da steht die Weihnachtsbude, da ist Aldi jetzt an der Eröffnung dran. Und jetzt ab Donnerstag geht es los, dass die Bude besetzt ist. Herzlichen Dank an jeden, der da mitmacht. Aber auch hier ist die Möglichkeit, einfach dafür zu beten. Rolf hat mir heute Morgen gesagt, Rolf Zyrus, dass er noch eine E-Mail schreiben wird, in der auch steht, von wann bis wann die ist nämlich unterschiedlich geöffnet, immer diese Woche von Donnerstag bis Samstag, nächste Woche von Mittwoch bis Samstag, ab 17 Uhr nächste Woche, jetzt am Donnerstag. Also herzliche Einladung, da vielleicht sogar mal vorbeizuschauen. Denn es soll nicht nur Glühweintee geben für die Aldi-Besucher, sondern auch kleine Andachten werden angeboten. Und das herzliche Einladung natürlich, dass ihr dazukommen könnt. Da darf ich noch etwas anderes zu sagen zu Aldi, auch etwas Schönes. Wir haben ab nächste Woche die Möglichkeit, dort parken zu können. Ja. Genau, das hat heute Morgen noch nicht geklappt, aber wir haben den Schlüssel und es macht uns so dankbar, dass wir eine gute Kooperation mit Aldi haben und dass wir das machen dürfen. Ja? Also ab nächste Woche habt ihr die Möglichkeit, dort zu parken. Jetzt möchten wir gleich noch das Lied singen, das Arne uns vorhin schon vorgestellt hat. Wir singen Mach hoch die Tür und das ist ein Lied mit vielen Strophen, wie praktisch, da können wir gut die Kollekte einsammeln. Wir möchten sammeln dafür unsere Gemeinde, dass dann, wenn Aldi eröffnet ist und die Personen auch kommen, wir immer noch eine warme Heizung haben und einfach ein herzliches Willkommen darstellen können.
Thank you.
Genau, ihr könnt gerne schon aufstehen. Vielleicht kommt der Segen. Aber eine gute Nachricht zum Schluss ist doch immer schön. Eine gute Nachricht zum Schluss. Der Ostergarten, der wird stattfinden. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, noch zu sagen, wie viele Stunden ihr noch weiter mitarbeiten möchtet. Aber er wird stattfinden. Das ist schon mal eine gute und entlastende Nachricht für uns. Ihr habt jetzt gleich nach dem Gottesdienst die Gelegenheit, weiterhin Gemeinschaft zu haben. Und jeder wird das so nutzen, wie er das für sich braucht. Und ich wünsche euch dafür viel Weisheit. Eine Möglichkeit ist, auch für sich beten zu lassen, nochmal zur Ruhe zu kommen, Gebetsanliegen vorzubringen. Ich war auch dort letztens und habe einfach mal gedankt für das, was gut ist. Auch das kann natürlich das Richtige für euch sein. Das findet hier neben dem Tannenbaum im geschützten Bereich einfach für euch statt. Ich habe euch jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Dezemberwunsch, einen Segen mitgebracht. 20 Tage noch. Ich wünsche dir einen, der dich aufhält, wenn du in den adventlichen Laufschritt fällst. Er stelle sich in deinen Weg, freundlich, aber bestimmt, sodass du innehalten und zu Atem kommen kannst. Ich wünsche dir einen, der den Ton leise dreht, wenn es um dich oder in dir lärmt und brummt. Er, Gott, öffne dein Ohr, damit du unter all den Geräuschen die Stimme der Engel vernimmst, die von Freude, Frieden und von der Wiederkunft Jesu singen. Und so segne ich euch im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der genau das vermag, Ruhe in Zeiten von Trubel zu schenken. Und er hilft, das zu tun, was wirklich zählt in diesen Tagen. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch.